Die letzten paar Wochen hatte ich ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen mehr als sonst, ein bisschen hinzulegen, ein bisschen mir Gedanken zu machen. Und eine Sache, die mich beschäftigt hat, eine gewisse Tiefe mit Gott. Ich habe Hunger und Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich persönlich habe wirklich mehr Hunger nach mehr von Gott. Ich will mehr von diesem Gott haben. Und ich möchte nicht mehr und ich möchte nie irgendwelche Sachen sagen, reden, erzählen, auch wenn besonders, wenn ich predige, das einfach eine nette Predigt heruntergehauen zu haben. Nein, ich möchte, dass Gott redet. Ich möchte, dass Gott wirkt. Ich möchte, wenn Gott die Menschen nicht berührt, möchte ich keine Hand auf niemanden auflegen und für jemanden. Nein, Gott soll derjenige sein, der das tut, weil ohne ihm sind wir eigentlich nichts und niemand. Vor einiger Zeit kam in der Zeitung in den Südstaaten eine Story, die mein Herz, ich habe sie mal gelesen und die berührt aber mein Herz immer noch. Es war eine Familie, sie hatten eine Tochter und diese Familie war sehr atheistisch, kommunistisch geprägt, von Gott, Jesus, keine Spur in der Familie. Das ist ihr Lebenslauf und ihre Lebensrichtung gewesen. Und so haben sie das auch gepflegt. Sie haben ihrer Tochter nie was von Jesus erzählt. Sie weiß nicht, dass es Jesus existiert. Die Kleine weiß, hat keine Ahnung von dem ganzen geistlichen Welt. Die weiß nicht, dass es einen lieben Gott gibt und. Sie weiß das Ganze nicht. Und irgendwann mal, als diese Kleine 5 Jahre alt war, gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Eltern, zwischen Vater und Mutter. Und diese Auseinandersetzung ging über Wochen lang und immer vor den Augen der Kleine. Und an einem Abend eskaliert diese Auseinandersetzung dermaßen, dass vor der Kleine, vor ihren Augen, das ist eine wahre Geschichte, das ist keine erfundene Story, schläft der Vater seine Waffe, erschießt die Mutter vor den Augen der Kleine und anschließend erschießt er sich selbst vor den Augen seiner 5-jährigen Tochter. Die Kleine sieht das Ganze mit und wird frei zur Adoption gegeben und eine liebevolle Familie nimmt diese kleine Mädle auf und das war eine christliche Familie. So nachdem sie sich ein bisschen erholt hat, fingen sie an, diese kleine Mädle mitzunehmen in den Gottesdienst, dann in die Gemeinde gab es so wie in jeder guten Gemeinde ein Kinderprogramm, Kindergottesdienst. Dann war sie dort und diese Adoptivmutter sagt die Kinderdienstleiterin, hey, pass auf, die Kleine, das ist ihr Hintergrund, sie hat null Ahnung, was Jesus ist, sie hat null Ahnung, was Gott ist, so bitte mach es langsam mit ihr, okay? Sie hat wirklich keine Ahnung, also bitte vorsichtig. Und die Leiterin hat das zu Herzen genommen und gesagt, ja, mach dir keinen Kopf, ich werde mich schon um sie kümmern. Gesagt, getan, die Kleine war unten und irgendwann mal bringt die Kindergottesdienstleiterin ein Bild von Jesus und stellt ihn so vor die Augen der Kinder und fragt, wer von euch weiß, wer dieser Herr ist? Diese 5-Jährige streckt den Finger nach oben und sagt folgender Satz. Das ist der Mann, der mich in der Nacht, als meine Eltern starben, gehalten hat. Sie hat nie von Jesus was gehört. Boah. Das ist der Mann, der mich in der Nacht, als meine Eltern starben, gehalten hat. Mir geht es genauso. Also ich stehe gerade unter Vollstrom. Ich habe keine Ahnung, aber das berührt mein Herz total. Können wir mal glauben, dass Jesus dort ist und mehr tut, als wir denken, als wir sehen, als wir ahnen können? Ich denke, dass Jesus hat viel mehr Schutzengel um uns herum gestellt, als wir überhaupt glauben wollen. Das Mädchen wusste, das Haus atheistisch. So rein menschlich, pharisäisch gesehen, hatte Gott in diesem Haus eigentlich nichts zu suchen. Da wird ja nicht gelobt und nicht gepriesen und nicht die Bibel gelesen. Eher Gott wird verleugnet. Was hat denn da verloren? Ein Mädchen, die 5 Jahre alt war. Das wollte er gerne haben. Das wollte er gerne haben. Wie viel kümmert sich Gott um uns, ohne dass wir es ahnen? Ein Zeichen von Gott. Wie oft sagen wir, da kamen wir in unser Leben an diese Kreuzungen, wo wir gesagt haben, Herr, ich brauche aber jetzt ein klares Reden oder ich brauche jetzt ein Zeichen von dir. Oh, ich sage dir, ich kann dir unendlich, ich kann Bücher schreiben über solche Kreuzungen, wo ich einfach von Gott eine klare Rede haben sollte, wollte. Heute noch habe ich solche Kreuzungen und viele Fragen an Gott. Wo ist einfach was, Herr? Erzähl mal, wie sieht das aus? Und manchmal, ich liebe dieses Wort, die haben wir in Israel, meine ich nicht, die habe ich ja in Deutschland gelernt und die gefällt mir irgendwann mal irgendwie sehr, weil die mich immer wieder mal wachrüttelt. Man kann auch als Christ mal was auf betriebsblind werden und betriebsblind sein. Auch als Christ. Wir haben Schemen, wir haben Gedanken, wir haben Ideen, wie Gott wirken soll. Wir haben Vorstellungen, wie der Allmächtige was zu tun hat und wie er tun soll, was er tun soll und will oder auch nicht. Wir schreiben gerne vor, wir brauchen Listen, wir brauchen Konzepte, wir brauchen Rezepte für alles. Aber Gott lässt sich nicht in Rezepte fassen, das ist das Problem. Wir wollen gerne wissen, wie Gott tut, was er tut. Und manchmal sind wir von diesem, wir wollen wissen, analysieren, verstehen, so dermaßen geengt und verblindet, dass der liebe Heiland kein Bock mehr hat, mit uns was zu tun, weil wir so fokussiert sind. Im Prinzip sind wir betriebsblind geworden. Gott tut, Gott sagt, Gott macht, aber wir sehen das einfach nicht. Und da möchte ich gerne mit dem Zitat anfangen. Man sieht oft etwas 100-mal, 1000-mal, ehe man es zum ersten Mal wirklich sieht. Ich dachte, das knallt gut. Man sieht oft etwas 100-mal, 1000-mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht. Und das fand ich richtig in Ordnung. Wie oft gehen wir an Sachen vorbei und merken keine Gnade? Wie oft passieren uns Sachen, die auch gut sind? Und wir merken nicht, dass das Gottes Liebe zu uns. Wie oft passiert uns was Gutes? Menschen helfen uns. Ach ja, der war nett. Hey, wenn wir an Gottes Segen glauben und Gottes Zeichen glauben und brauchen Gottes Zeichen und so weiter, müssen wir auch erkennen, dass dies auch durch Mitmenschen geschieht. Und hier möchte ich dir gerne nochmal sagen und dich ein bisschen herausfordern heute Morgen. Wenn du für einen Freund betest, dass irgendwas bei dem passiert, sei bitteschön ein Teil von dieser Gebetserhöhung. Mit einer kleinen Geste. Kann man auch machen. Das tut einfach gut. Wenn wir einfach mit kleinen Gesten große Schritte machen und Segen für andere Menschen sein können, ein Zeichen für andere sein können und auch wenn das eine kleine Ermutigung ist, glaube ich, dass jeder von uns berufen ist und mehr als berufen ist, ein Segen zu sein und ein Zeichen Gottes für andere zu sein. Halleluja. Und nun habe ich eine andere Frage an uns mitgebracht. Können wir Gott im Alltag sehen oder brauchen wir ein Zeichen. Wie sieht es in unserem Alltag aus? Die Bibel sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Okay, was bedeutet, wir leben im Glauben und nicht im Schauen? Ich sage immer, wir sehen Wunder, weil wir glauben. Okay, aber wir glauben nicht, weil wir Wunder sehen. Macht das Sinn? Wir sehen Wunder, weil wir glauben. Aber wir glauben nicht, weil wir Wunder sehen. Das stärkt unser Glauben schon. Aber wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und deswegen, wie sieht es in unserem Alltag aus? Wie sieht unser tägliches Leben aus in Bezug auf Glauben und auf Zeichen und auf alles, was der Himmel zu bieten hat? Und mir blieb nichts anderes, als ein paar Kollegen aus Israel mitzubringen in dieser Predigt, ein paar Priester von, aber die sind ein bisschen älter, die Freunde, die sind schon ein paar Jahre her, die Freundschaft, aber die kommen aus Israel. Lass uns zusammen die Bibel lesen, Matthäus 12, 38 bis 41. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer traten an Jesus heran und sagten, Lehrer, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus entgegnete ihnen, was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ja, das sind ja harte Worte. Wenn Jesus jemanden sagt, ihr seid böse und gottlos, ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Bumm, Jesus, so richtig, macht sie richtig glatt auf einen Strich. Nein, ihr seid gottlos, ihr seid böse und wisst ihr was noch? Ihr seht von mir auch keinen Wunder, ihr bekommt von mir überhaupt nicht. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Nineveh werden am Gerichtstag gegen die heutigen Generation auftreten und sie verurteilen. Danach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Mamma mia. Das ist ja klare Worte. Also wer meint oder gemeint hat, dass Jesus so alles Friede, Freude, Eierkuchen war, das ist der Beweis dafür, dass er das nicht war. Tut mir leid. Jesus war korrekt. Gericht. Klartext. Ohne Wenn und Aber. Und wenn er es für nötig hatte, hatte er auch seinen Jüngern gesagt, Teufel, geh weg von mir, hatte kein Problem dabei. Nicht die Aufforderung für uns, das tun zu müssen. Aber er war richtig klar und hatte kein Problem dabei. So, Jesus tut Wunder überall. Er läuft umher. Sein Ruf war bekannt in jeder Ecke, in jeder Stadt, in jedem Dorf in Israel, damals in Kanaan. Und jeder wusste eigentlich, wer Jesus war und was er macht. Die Leute haben ihn live und in Farbe am Wirken gesehen. Die haben den offenen Himmel, die haben gesehen, wie Kranke gesund werden. Die haben gesehen, wie Jesus Menschen zum Essen. Und die haben vieles, vieles, vieles gesehen. Und dann kommen diese Priester, die eigentlich denen die ganze Offenbarung und Erkenntnisse, die theologischen Erkenntnisse eigentlich gehört, die kommen zu Jesus einfach, um ihn irgendwo zu ärgern. Und die sagen Jesus, hier ein paar Fakten zu dieser Story, die wollen Jesus prüfen und sagen, Jesus, mach ein Wunder, dass wir wissen, dass du das bist. Wieso? Haben sie was gegen Jesus gehabt? Sie haben doch auf ihn gewartet. Nummer eins, sie haben ihn nicht erkannt. Nummer zwei, Jesus passte nicht in ihren Konzept. Die Pharisäer wussten ganz genau, was zu tun und was zu lassen ist, was Gesetz und was gegen das Gesetz ist. Und nicht irgendwie, gehst du in die Synagoge, liest du gleich Jesaja und hops die Pops, hast du eine Frau geheilt. Das geht doch gar nicht am Samstag. Er sagt, oh doch, das geht. Und wie geht das? Gegen jeden Verständnis vom rabbinischen Erziehung und Maßnahmen handelte er. Deswegen haben sie ihm nicht so sehr gemocht, weil er gnadenvoll war. Er passte nicht in ihrem Konzept. Ich werde behaupten, sie hatten eine Wahrnehmungsblockade. Und das ist das, worunter viele Menschen auch in unserer Zeit leider leiden. Eine Wahrnehmungsblockade, das ist dieser Punkt, wo Jesus tut und handelt und wir nehmen ihn nicht wahr, wir erkennen ihn nicht. Jesus, die Bibel sagt, er lief vom Dorf zu Dorf, er ging umher und heilte und befreite all die, die vom Teufel überwältigt waren und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben eine Wahrnehmungsblockade, sie wussten nicht, wer Jesus ist. Sie wollten es nicht wissen, weil er in ihrem Konzept eben nicht passt. In diese theologischen Raster der Pharisäer hat er nicht wirklich Platz gefunden und wollte er auch keinen Platz finden, weil er nicht mit einem Raster und nicht mit irgendwelchen Rahmen zu beschränken ist. Diese Gott der Herrlichkeit, die kann man einfach nicht irgendwo so beschränken. Und die Juden haben so damals gemacht, alles, was ihnen nicht hineinpasst, wurde entweder ausgeblendet oder eliminiert. Wie oft wollen wir nicht das hören, was uns ein wenig wehtut, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Ich weiß, manche mögen mich gerade gar nicht, weil ich das sage. Wie oft tut das weh? Aber wir wollen das nicht, wir blenden das aus, wir eliminieren das, wir hören den Prediger nicht mehr, wir lesen die Bibelstelle nicht mehr. Und ich kann euch jetzt mehrere Beispiele nennen, aber lasst es mal liegen. Wie oft eliminieren wir Gottes Wort, Gottes Liebe, Gottes Wille zu uns, einfach weil es uns unangenehm ist. Aber wenn wir nicht diese unannehmliche, ich sage jetzt mal, diese unangenehme, in Anführungszeichen nur unangenehme Bibelstellen und Gottes Worte zu uns annehmen wollen, Freunde, wie sollen wir verändert werden? Wie sollen wir wachsen? Wie sollen wir aufpeppen im Geist? Wie sollen wir richtig aufgegriffen werden von dem Heiligen Geist? Wir brauchen beides, das, was uns stärkt und das, was uns korrigiert, das, was uns zeigt, dass wir auf dem guten Pfad sind und das, was uns zurechtweist und auf dem Pfad zurückbringt. Wir brauchen beides, Freunde. Wir können nicht nur immer, ich sage immer, bei uns sagt man in Israel, wenn man ständig nur Honig isst, dann kratzt im Hals irgendwann mal. Aber auch ob es die Zwiebel, Knoblauch, Brokkoli, Blumenkohl, Bohnen für den Ton und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, man braucht beides. Mach's nicht wie ich, iss beides. So, die Pharisäer eliminierten alles, was ihnen nicht gepasst hat. Sie blendeten das aus. Sie haben eigentlich, Jesus war bekannt, er brauchte keinen Beweis mehr. Keiner musste, er musste ihn eigentlich nicht mehr zeigen. Was wollen sie noch mehr sehen als das, was passiert ist? Das ging nicht und Jesus sagt, nein, ihr bekommt kein Zeichen. Sie eliminierten alles. Sie haben gesehen, aber Glauben kam für sie nicht in Frage. Sie haben gesehen, gehört, sie haben die Taten mitbekommen. Die Bibel sagt, seine Kunde ging um ganz Israel. War er so wie ein Superstar? Er war so bekannt, da wo er hinging. Wir lesen in der Bibel in mehreren Berichten, dass er im Haus war. Die Volksmenge haben die Gegend, die Nachbarschaft war geschlossen, weil da braucht man Armee und Militär, um ein bisschen Ordnung zu bringen. So weit so, dass ein Kranke von dem Dach herabgelassen werden sollte. Zachäus konnte ihn nicht sehen, er musste auf den Bauch steigen, weil die Volksmenge ihn bedrängt hat. Die Volksmenge bedrängte ihn, als die Frau mit dem Blutfluss kam, um ihm zu, da war richtig viel, also jeden wusste, dass Jesus Wunder tut. Jeden wusste, er tut Übernatürliches und im Judentum, das ist die Zeichen oder diese Zeichen dafür, dass Gott mit ihm ist. Offenbarung über Offenbarung und diese ganz Profis, die es ihm erkennen sollten, kommen und sagen, hey, lasst uns mal sehen. Und Jesus sagt, okay, Freunde, wenn ihr nur Alttestamentliches versteht, reden wir über das Alttestament. Und Jesus deutet auf dieses Wunder von Jonas hin und sagt, hey, pass auf, ich werde jetzt keine heilen vor eure Augen, aber ihr kennt alle die Story von Jonas, 3 Tage, 3 Nächte im Bauch von einem großen Fisch, kam lebendig raus und das wird der Menschensohn auch sein. Ich werde auch 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Und ich werde wieder lebendig auferstehen. Und das haben sie auch nicht gemocht. Und daraufhin später, als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie Stein gelegt und Wache gelegt. Und sie haben gedacht, hey, die Jünger, sie wollen ihn stehlen und verstecken und was weiß ich was. Aber welche Steine sollen der Herr des Lebens aufhalten, Freunde? Welche Wächter sollen unser Gott aufhalten? Welche Macht in dieser Erde kann unser Gott beschränken und begrenzen? Keinen. Gar keinen. Überhaupt keinen. Und ich glaube, dass heute Morgen Gott möchte Augen öffnen. Und Gott möchte nicht, dass wir in so eine Blindheit leben, betriebsblind als Christen. Und wir denken, jawohl, wir gehen zum Gemeinde und zum Hauskreis und zum was weiß ich wo und wir Zehnten und was weiß ich was geben die Zehnten und wir sind tolle Christen. Ja, schön. Schön. Ist das Gottes Absicht für dein Leben, dass du ein Kirchenbesucher bist? Die Bibel sagt, versäum die Versammlung nicht. Ja, wir kommen gerne zusammen nach Gottes Gebot und das wollen Sie auch bitte schön halten. Claro. Aber ist das Gottes Absicht, dass wir hier und in alle Kirchen in Deutschland so wie eine Art Kuschelgruppen starten? Am Sonntag, Halleluja, praise the Lord, everything is holy, 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 and the glory fills the room and whatever. Keine Ahnung, was das ist hier mehr, also so richtig Atmosphäre bauen, so Show, Gottesdienste, bei denen nichts passiert. Ich habe vor ein paar Sonntagen gefragt, wie viele von meinen Nachbarn kommen mit mir in den Himmel? Wie viele von denen, die mit mir im Fitnessstudio trainieren, gehen mit in den Himmel? Ich frage mich selber, wie viele Leute von denen, die mit mir bei der Physiotherapie mitmachen, in den Himmel kommen? Ich frage mich sehr viele Fragen in der letzten Zeit. Wie viele Menschen nehme ich mit? Hey, ich sage dir, ich bin ziemlich kritisch und ich sage dir, ich habe keine erfreulichen Ergebnisse für mein Leben gehabt. Ja, ja. Und deswegen sage ich dir, ich habe Hunger nach mehr. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, ich bin Pastor, ich bin Reisender, ich mache Israelreisen, mache das. Nein, ich will Gott live und in Farbe in mein Leben sehen, da habe ich Hunger. Ich möchte das gerne sehen. Und ich sage euch, Freunde, und das durfte ich unsere Jugendlichen, auch unsere Prophetengruppe, die letzte Woche gestartet ist, auch klar sehen und sagen dürfen, Freunde, wenn wir keinen Hunger, keinen richtig massiven Hunger für Gott bekommen, verspreche ich euch eins, wer keinen riesen Hunger für Gott hat, wird nichts mit Gott erleben. Wenn du nicht eifrig bist nach Gott, wirst du nichts mit Gott erleben. Und Hunger ist ein Zeichen der Gesundheit. Hunger ist ein Zeichen des Lebens. Wenn du hungrig bist, bist du gesund. Wir wissen, wenn man krank ist, immer wieder schließt der Appetit. Oder man hat keinen Appetit, wenn man an gewisse Erkrankungen erkrankt ist, oder? Und das Schlimmste, was ein Christ treffen kann, ist eine geistliche Appetitlosigkeit. Das ist tödlich für den Geist. Das ist dämlich für den Geist. Das demoliert unser Leben mit Jesus. Das braucht kein Mensch. Und ich sage noch einmal, Freunde, der Gottesdienst und unser geistliches Leben findet nicht am Sonntag um 10 Uhr bis 11.30 Uhr hier in dieser Räumlichkeit statt. Wie sieht Jesus aus in meinem Leben von Montag bis Samstag? Wie sieht Jesus aus in meinem Leben, in der Arbeitsstelle? Wie sieht es aus mit meinem Glauben in einem Fitnessstudio, wo auch immer, im Club, wo du bist, in einem Verein oder sonst, wo auch immer, keine Ahnung. Wie sieht es aus? Ich denke, Gott möchte nicht und Gott hat keine Absicht, dass wir Blockade leben. Er hat alle Blockade eliminiert. Gottes Absicht ist nicht, dass wir blockiert leben, blind leben, geistesblind leben. Gott hat diese Blockade eliminiert. Er hat uns frei gemacht und er hat Lust, dass wir auch in diese Freiheit hineingeben. Ich möchte nicht so viele lange Bibelstellen. Ich habe ein paar Beispiele und Referenzen mitgebracht. Der Schuldschein ist zerrissen. Kolosser 2, 14 bis 15. Wer gerne diese Referenzen fotografieren bzw. schreiben nachher aufschlagen möchte. Freunde, es gibt kein Verdammnis über die, die in Jesus Christus sind. Ich glaube nicht, dass Flensburg dir einen Punkteschein zerreißt, aber Jesus macht das doch. Ich hasse Flensburg. Sorry. Da ist mein Konto ziemlich, also was Flensburg angeht, also zähle ich unter die Multimillionäre dort. Ja. Das Blöde ist, wenn man zu viele Punkte hat, man bekommt so einen Brief, Herr Katsura, so und so viele Punkte haben Sie schon erreicht. Und dann unten benachrichtigten Sie mir vor ein paar Jahren und bitte zahlen Sie jetzt 20 Euro Bearbeitungsgebühr für diesen Informationsbrief. Ich dachte, hey, ich wollte es nicht haben, ich wollte es nicht wissen, ich habe nicht geschrieben, bitte schick mir meinen Kontostand. Gar nicht. Nein, aber 20 Euro für diesen dämlichen Brief, ich mag Flensburg überhaupt nicht. Sorry. Und Sie werden mir alle 4-5 Jahre löschen Sie so einen Punkt oder irgendwas, keine Ahnung, wie die Regelung läuft. Aber Sie zerreißen wirklich für nichts einen Schuldbrief. Aber Jesus macht das. Und weißt du was? Wir müssen es kapieren als Kinder Gottes. Wir leben nicht unter Verdammnis. Dein Schuldbrief ist zerrissen worden. Vor Gott bist du gerechtfertigt. Bist du sauber, bist du clean, bist du nicht schuldig. Also bitte hör auf, in dieses Schuldigbewusstsein zu leben, weil das nicht deine Zukunft ist. Aber das, was wir richtig inhalieren, pflegen und mitleben, das bestimmt unser Reden, das bestimmt unser Verhalten, das bestimmt unsere Zukunft. Und wenn wir nur schuldbewusst leben, obwohl wir durch das Blut Jesu teuer erkauft, gereinigt, geheiligt worden sind, dann werden wir auch in dieses Schuldbewusstsein sterben und werden wir nie mit Gott was erleben, weil wir es nie geschafft haben zu glauben, dass Jesus uns von aller Schuld frei gemacht hat. Halleluja. Junge, du bist frei. Du bist frei. Glaub mir das. Du bist frei. Dein Schuldbrief ist zerrissen. Ich weiß nicht, wie gnädig Arnulf ist, wenn er auf der Straße als Polizist steht und Strafen schreibt, ob er dort gleich sagen, okay, mein Pastor, komm, wir zerreißen das Ding fertig aus. Also, ich freue mich mal auf eine Begegnung mit dir, aber hoffentlich nicht im Unfall. Aber weißt du, die Gnade, Gott kann das. Gott kann Schuld erlassen. Menschen machen das nur gegen Leistung. Aber Gott macht das nur gegen Liebe. Gegen zu ihm kommen und sagen, Herr, ich weiß, mein Schuldkonto bei dir, mein Dispo ist enorm groß, richtig groß. Und Gott sagt, wow, komm mal her. Wenn du es nicht haben willst, ich tausche mit dir gerne. Ich nehme mal deine Schuld und gebe dir Vergebung. Ich gebe dir Heiligkeit. Ich gebe dir Herzensreinigung. Ich mache dich frei. Ich wasche dich sauber rein wie Schnee. Weiß wie Schnee mache ich dein Herz. Und du bist nicht mehr schuld. Also bitte, mein Freund, hör auf mit Schuld. Also wenn du Gottes Zeichen und Gottes Herrlichkeit sehen willst, das Erste, was man ablegen muss, ist dieses Schuldbewusstsein. Nicht Schuld tun und verleugnen, dass wir es getan haben, aber ständig unter diese Selbstverdammnis leben. Ich bin schuld, ich bin nicht gut genug, ich habe es wieder versemmelt, dann kommst du wieder zu Gott und Gott vergibt dir noch einmal. Nutz ihm nicht aus, Gott lässt sich von uns nicht lästern, aber er hat viel mehr Gnade, als wir denken. Das Zweite, widersteht, der Teufel flieht. Heißt das in Jakobus 4,7, widersteht dem Teufel, so flieht euch weg, naht euch so, so kommt Gott näher zu euch. Hier heißt das, hier haben wir eine Verheißung der Nähe Gottes. Gott sehnt sich mit dir und mit mir ein, sozusagen ein Homie zu sein, eng miteinander zu sitzen, Schulter an Schulter, ein Gläschen Wein mit ihm zu trinken, das sage ich dir, das tut er gerne. Jesus hat Wein getrunken, habt ihr die Bibel nicht gelesen? Er hat sogar Wein produziert, vom Feinsten. Also wäre Cola damals das Volksgetränk, dann hätte er wahrscheinlich statt Wasser zu Wein, Wasser zu Cola gemacht und gleich Cola Zero am besten. Nein, er hat gerne Wein getrunken am Hochzeit und sonst wo. Am Passah hat er Wein getrunken, da war auch kein Fanta und kein Limonade und kein Lamocelli oder sonst irgendwas. Nein, der hat richtig Wein getrunken. Prost. Ja, ja, wirklich, sorry. Oh Mama, ich sehe ein paar Augen, die stichen schon. Da passt schon, alles gut, alles gut. Jesus hat Lust auf Gemeinschaft. Und er lehrt uns durch seinen Apostel und sagt, hey, widersteht den Teufel, lehnt diese Schleier ab, lehnt die Ängste ab, lehnt die Sünde ab. Und der Teufel flieht. Da, von dem wir Angst haben eigentlich. Ich weiß es nicht, wieso Christen Angst vom Teufel haben. Eigentlich, er flieht. Widersteht, sagt nein, er flieht. Der Teufel ekelt sich vor dir. Bring ihm also zum Kotzen. Und lass dich nicht von ihm ärgern und beängstigen, weil du powervoller bist als er, weil die Bibel verspricht uns wiederum, dass der, der in uns ist, oh come on, stärker ist als der, der in der Welt. Kann jemand Halleluja vielleicht schreien? Wow. Der, der in uns ist, ist mächtiger, ist kräftiger, ist powervoller als dieser Verbrecher, der in der Welt ist. Gottes Kraft in dir ist viel kräftiger als dieser Teufel, der in der Welt ist. Deswegen widersteh dem Teufel. Sag ihm mal nein. Macht er und flieht er weg. Wir haben mehr Verheißung für Gottes Nähe als für Gottes Distanz. Glaub mir, wir haben mehr in der Bibel, wir lesen mehr in der Bibel. Gott ist nahe denen, die zu, auch im Alten Testament, auch wo der Heilige Geist nicht über allen Volk ausgegossen ist, Gott ist nahe denen, die ihm suchen. Gott ist nahe die zerbrochenen Herzen. Gott ist nahe die Demut und so weiter. Gott sucht immer näher zu uns. Und deswegen widersteht dem Teufel, so flieht ihr weg. Naht euch Gott. Suchen wir mit Hunger nach Gott. Suchen wir mit Eifer nach Gott, dann kommt Gott auch in unsere Nähe. Und wenn er mal in der Nähe ist, mein Schatz, oh, 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 das wird nicht lustig sein. Das wird richtig schön sein. Das wird powerful sein. Das wird heilend, erweckend sein. Das wird lebensverändert sein. Brauchen wir ein Zeichen von Gott, dann müssen wir Gottes Nähe suchen. Ich glaube nicht an Automatismus im Heiligen Geist. Tut mir leid. Und letztendlich, wir sind auch befreit. Und da ist Bibelstellen ohne Ende, kann man noch hier schreiben. Ich habe nur 2, 3 mitgebracht. Wir sind frei. Er kam, um zu befreien, die, die vom Teufel überwältigt sind. Und weißt du, der Teufel hat nichts Schöneres. Diese Lügner, diese Schwache, der in der Welt ist, der kann nur lügen übrigens. Macht hat er nicht. Also dir zu Sachen so zu flüstern, die du gerne glauben solltest, wie doof du bist, wie unfähig du bist, wie krank du bist und wie unheilbar du bist und. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, wo ich zum Besuch war. Und wir kamen in unserem Gespräch auf diese Sache Geist und Seele. Was sieht unsere Seele? Was sieht der Geist Gottes in uns? Und dann kam so ein alter bekannter Spruch, den ich mal immer wieder mal benutzt habe, kam mir wieder in Erinnerung und habe gesagt, pass auf, die Seele, unsere Seele sieht die Realität. die Seele, die Menschenseele sieht und spürt die Realität. Ich habe Schmerz, mir ist schlecht, ich wurde verletzt, mir wurde Unrecht getan. Und das sind Sachen, die uns tatsächlich passieren können. Und das spürt die Seele. Der Geist aber, der hungrige Geist in uns sagt, come on, explodier mal. Dieser Geist in uns sagt, der Herr ist mein Hirte. Mangel ist ausgeschlossen. Die Seele sieht, ich wandere in einem dunklen Tal. Der Geist sieht, da fürchte ich aber kein Unheil, denn du bist. Oh, Halleluja. Ich habe keine Ahnung, zu wem ich gerade rede hier. Aber du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Überhaupt nicht. Du bist nicht allein. Die Seele sagt, ich bin allein. Der Geist sagt, du bist immer zu viert mit Vater, Sohn und Heiliger Geist unterwegs. Halleluja. Lass mich das zusammenfassen mit einer Bibelstelle, die ich total liebe und habe sie schon ein paar Mal zitiert gerade. Und dann möchte ich gerne, bleib bitte erstmal hier. Apostelgeschichte 10, 38. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gegangen. Er hat überall Gutes getan. Das ist das, was der Pharisäer nicht in die Raster gepasst hat. Und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Also in der Elberfelder heißt das, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Das ist Jesus. Das ist das, was die Pharisäer nicht erkannt haben und kamen und wollten unbedingt ein Zeichen. Ich möchte gerne zu unserem Ministry Time kommen. Wow. Ich glaube, dass heute Morgen Gott richtig Augen öffnen möchte, Herzen öffnen möchte. Meine Frage, erkenne ich meine Freiheit und Zeichen? Weiß ich, was Gott mir gegeben hat? Weiß ich, wie geliebt ich bin? Weiß ich, wie eigentlich welche geistliche Freiheit ich in diesem Gott genieße? Oder suche ich immer noch verzweifelt nach Zeichen und sehe kein Zeichen? Aber die Zeichen sind da, aber ich erkenne sie nicht. Da wäre heute dein Tag, dass dieser Schleier runterfällt. Warum soll Gott mir immer was beweisen? Das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt hat die letzten Tage. Warum soll Gott mir immer was beweisen? Habe ich kein ewiges Leben bekommen? Ist das mir nicht bewusst? Ist das mir nicht bewusst, dass der Sohn, dass Gott Mensch wird und Jesus und die in Israel waren, liefen auf diesem Via Dolorosa. Sie waren im Kaiphas Haus, wo Jesus festgehalten wurde. Sie sahen diese Treppe, auf der Jesus gelaufen ist. Kennt ihr die noch? Wow. Hey, Gottes Liebesbeweis für dich und für mich ist schon Jesus am Kreuz. Also keiner kann eine höhere Messlatte noch legen. Die Messlatte der Liebe Gottes ist schon frei gemacht. Schon, Gott hat schon bestimmt. Jesus am Kreuz ist Gottes Liebesbeweis. So, was will Jesus, was soll Gott dir noch mehr beweisen und mir noch mehr beweisen? Warum suche ich? Ist mir diese Liebe und diese Liebe am Kreuz nicht genug? Das sind nur Fragen zum Nachdenken, nicht zum Verurteilen, okay? Welche Zeichen sind mir klar? Gibt es so ein paar Verheißungen, ein paar Leckereien des Herrn, wo die Bibel sagt, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Weiß ich, wo Gott schmeckt? Habe ich so ein paar Sachen, wo ich sage, wow, Gott, ich danke dir jeden Tag. Und meine letzte ist mehr eine Einladung zu dir hier. Und diese Punkt darfst du sehr gerne selber für dein Leben ausfüllen. Hier, an dieser Stelle, hier, an diesem Punkt. Hier brauche ich heute Durchbruch. Hier muss ein Schleier fallen. Hier muss ein Wunder geschehen. Hier möchte ich Gottes Durchbruch haben. Hier brauche ich Gottes Reden zu mir. Hier brauche ich Heilung. Hier brauche ich Gnade. Hier brauche ich offenes Himmel über mein. Hier brauche ich Erneuerung und Erfrischung. Weißt du, wo diese Dings ist? Und ich sage dir, und dieses Geheimnis verrate ich gerne und möchte ich auch gerne verraten. Es gibt Sachen in Gottes Reich. Es gibt Sachen im Gottesreich, die nur auf einer Ebene passieren. Es gibt Sachen, die Gott dir offenbart, nur auf einer Ebene. Und wenn wir nicht auf diese Ebene kommen, wird diese Offenbarung und dieser Durchbruch nie passieren, versprochen. Ich möchte euch gerne einladen, mit mir zu kommen auf diese Ebene, wo wir einfach mal demütig unter Gottes Hand hineinkommen. Ich möchte kurz, dass diese Fragen auf der Leinwand bleiben. Und diese Plattform hier ist vorne offen. Jeden darf mit mir nach vorne kommen. Wir werden kurz Hand auf euch legen, wir werden für euch beten. Aber bevor jemand Hand auf dich legt, wenn Gott seine Hand heute nicht auf dein Leben legt, da brauchst du keine anderen Hände von keinem Menschen. Gott soll das tun. Und deswegen gehen wir auf diese Ebene. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen. Ich möchte hier in diese Ebene mit euch beten und einfach sagen, Herr, deine Gnade soll auf mich kommen. Und wir werden einfach unsere Kronen jetzt niederlegen zu Gottes Thron. Er kannst auf deinem Platz, du kannst gerne hier vorne kommen, kannst wie du möchtest. Du darfst gerne sitzen bleiben, du kannst gerne aufstehen, du kannst dich hinlegen. Fühl dich in Gottes Gegenwart einfach frei, okay? Fühl dich einfach frei, wie der Heilige Geist dich führt und leitet. Wir möchten einfach sagen, Herr, wir sind nichts vor dir. Du bist würdig. Du bist mehr als würdig, Herr, mit uns zu tun, was dir gefällt. Du bist würdig, Herr, mit uns so zu handeln, wie es dir gefällt. Du bist würdig, Herr. Deswegen kommen wir zu dir, weil du alle Anbetung und alle Ehre würdig bist.